Dafür setze ich mich ein. Das ist mir wichtig. Und es fühlt sich gut an, gemeinsam mit anderen für diese Sache einzustehen. Es ist wichtig, mehr Menschen von der Sache zu erzählen. Wir haben etwas verstanden, was der Rest auch erst noch verstehen muss. Oder? Wir müssen viel stärker versuchen, diese Ideale vor dem Aussterben, dem Scheitern, der Übernahme zu bewahren. Das sind so Sätze, mit denen ich vermute, können Menschen ihre Identifikation mit einer Bewegung ausdrücken. An dieser Stelle von das oder dem Ideal tritt dann der jeweilige Wert, für den die Bewegung eintritt. Die Idee zu sagen, dass Werte der einende Faktor von Bewegung sind, die ist geäußert worden von Stefan Kühl, den habe ich hier. Herr Kühl, wir hatten den Aspekt kurz in der ersten Folge bereits angesprochen und in dieser Folge möchte ich jetzt aber ausgiebig darauf herumreiten, wie weit man mit dem Begriff Wert und Bewegung kommt. Und ich würde gerne erstmal damit anfangen, habe ich von diesen Wertausdrücken und Identifikationen getroffen, was Sie auch unter Wert verstehen? Diese Arten von Zuorientierung auf etwas, was größer ist als man selbst.
Ja, ist sicherlich richtig. Das sind extrem abstrakte Orientierungspunkte im Handeln. Das sind Werte und die haben Sie, glaube ich, in den Beispielen ganz gut zum Ausdruck gebracht. Man kriegt das so über ganz alltägliche Definitionen beispielhaft gefasst. Also was ist dir wichtig oder was sind deine Werte? Und dann kommt sowas wie Freundlichkeit, Höflichkeit, Respekt, Resonanzfähigkeit.
Und wenn Sie jemanden haben, der Resonanzfähigkeit sagt auf diese Frage, dann sind Sie schon in sehr akademischen Kreisen unterwegs.
Ja, beziehungsweise ist man vermutlich in eher esoterischen Szenen unterwegs. Aber das sind in der Regel so wohlklingende, konsensfähige Formulierungen, die dann artikuliert werden, wenn man über Werte spricht.
Okay, Sie haben gerade die Wörter extrem abstrakt und orientierend kombiniert. Wie kann etwas, das extrem abstrakt ist, denn orientieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also der Hintergrund ist bei der Bestimmung von Werten ein Schemata, was Niklas Luhmann so in den 70er Jahren sehr prominent vertreten hat, wo er gesagt hat, es gibt insgesamt vier unterschiedliche Formen der Erwartungsbildung in sozialen Systemen. Ganz egal, ob man es mit Bewegung, Organisation, Freundesgruppen oder Familien zu tun hat. Und er unterscheidet da eben einmal Erwartungsbildung über Personen. Dadurch, dass ich jemand anders gut kenne, kann ich einschätzen, wie er sich verhält. Dann gibt es bestimmte Rollenerwartungen. Ich weiß, wie eine Polizistin sich in einer bestimmten Situation aller Wahrscheinlichkeit nach verhält, weil ich eine Vorstellung davon habe, was diese Rolle Polizistin ausmacht. Dann gibt es als nächstes Programme, das sind Kriterien von richtigen oder falschen Verhalten, das sind Gesetze oder bestimmte formale Regelwerke in Organisationen, wo man sehr genau sagen kann, das ist jetzt korrektes, programmgerechtes Verhalten. Und dann gibt es bei Luhmann eben als abstrakteste Form die Werte, wo er sagt, die legen nicht im Detail fest, was gemacht werden muss, aber sie sind eben abstrakte Formen der Handlungsorientierung. Man kann sich daran orientieren und relativ sicher sein, dass die Person, mit der man zu tun hat, erstmal in dieser Abstraktheit diese Orientierung mitträgt.
Okay. Subsumiert sich da auch gerade der Begriff der Norm? Also wie Sie es gerade beschrieben haben, es steht nicht genau fest, was darunter gehört, aber irgendwie schafft es Ordnung. Das erinnert mich an Normen. Ich denke jetzt spontan an, nehmen wir Bus. Wie fährt man normal Bus? Da gibt es verschiedene Definitionen, die über Generationen unterschiedlich sein können oder über soziale Hintergründe. Jeder hat seine Vorstellung und dass es ein richtiges Verhalten im Bus gibt und trotzdem kann jedes Verhalten anders aussehen.
Ja, nee, Normen sind an der Stelle eher auf der Ebene von Programmen anzusehen, also Kriterien von richtigen oder falschen Verhalten. Und natürlich kann man sich auch über richtiges und falsches Verhalten streiten. Also gerade dann, wenn es nicht in irgendeiner Form niedergeschrieben oder formalisiert ist. Also wenn Sie den Bus jetzt mit Tempo 80 durch die Fußgängerzone heizen lassen, dann ist das sicherlich ein Normbruch, ein Verstoß gegen ein bestimmtes Programm, weil in der Fußgängerzone drin steht, dass die Busse maximal 20 Stundenkilometer fahren dürfen, wenn sie da überhaupt fahren dürfen. Wenn Sie jetzt an die einzelne Busfahrerin oder den einzelnen Busfahrer, also die da mitfahren, die Kunden denken, dann gibt es, wie man sich im Bus verhält, natürlich bestimmte formale Vorschriften. Klar, es gibt einzelne Busgesellschaften, die verbieten das Essen von fettigen Gerichten oder das laute Hören von Podcasts zum Beispiel, sodass alle dadurch
Bescheid werden. Hört uns nicht laut im Bus, das wäre mir sehr genau, unangenehm.
Also vermutlich ist das in irgendeiner Form formal festgelegt. Aber dann gibt es andere, eher informale Regeln. Also zum Beispiel, wie nahe man an bestimmte Personen rantreten darf, wie bestimmte Plätze gewählt werden dürfen. Und das ist aber nicht formal fixiert. Wenn Sie in einen absolut leeren Bus reintreten und sich neben die, oder fast leeren Bus, und sich neben die einzige Person setzen, die da schon drin ist, dann wird diese Person hochgradig irritiert sein und alle anderen werden sie auch darin unterstützen, dass sie hochgradig irritiert sind. Aber es gibt keine formale Regel, die das verbietet. Und wenn die Person sagt, was machen Sie da gerade, können Sie sagen, ich verhalte mich doch jetzt irgendwie entsprechend der Vorgaben dieses Busses korrekt. Und sie wird darauf hinweisen, dass sich das aber nicht gehört. Das sind aber alles Auseinandersetzungen über richtiges oder falsches Verhalten, was nicht auf der Ebene von Wertbildung stattfindet, sondern Werte ist noch eine Abstraktionsebene höher. Oberhalb der Norm, kann man sagen.
Das wäre entweder irgendwas unhöflich bis übergriffig. Aber Höflichkeit ist doch ein typischer Wert.
Genau, Höflichkeit ist ein Wert. Das klar, das ist richtig. Also es kann auch gut sein, dass diese Person, neben die sie sich dann setzen, in dem fast leeren Bus, sagt, aus Höflichkeitsgründen gehört sich das so, dass sie sich da nicht nebensetzen. Also man begründet eine bestimmte Verhaltenserwartung, die den Kriterien von richtig oder falsch entspricht, mit Verweis auf abstraktere Werte. Aber die eigentliche Verhaltenserwartung ist an der Stelle relativ konkret. Es gehört sich nicht, sich so nah an eine Person ranzusetzen. Und Höflichkeit ist dann halt ein abstrakter Wert, wo sie dann versuchen, irgendwelchen Kindern oder Mitmenschen beizubringen, dass man sich an bestimmten Kriterien von Höflichkeit orientieren soll. Aber was das konkret heißt, ist stark interpretationsfähig.
Wir kommen ja gerade eigentlich daher, dass Werte ihrer Perspektive nach das einende Element von Bewegung sein sollen im Verhältnis zur Organisation, ersetzen Werte den Zweck. Mir gelingt es jetzt noch nicht, mit dem Wert Höflichkeit mir eine Bewegung vorzustellen. Sind alle Werte dazu geeignet, Bewegung ins Laufen zu kriegen, oder ist das etwas, was nur besondere Werte haben?
Ja, also könnte vermuten, dass in bestimmten Situationen alle Werte mobilisierungskräftig sein können. Also es gibt
mobilisierungskräftig so ein, gefällt mir schon mal, das schreibe ich auch.
Ja. Ja, also es geht darum, dass Bewegungen letztlich für bestimmte Werte mobilisieren. Und ich beobachte, dass meine Studentinnen und Studenten, wenn man so ältere Texte von Niklas Luhmann liest, wo er über Werte spricht, dass die irritiert sind, wenn er Hygiene als einen Wert nennt. Wo man sich überlegt, was soll das, Hygiene als Wert? Und natürlich wäre es unwahrscheinlich, wenn Sie jetzt damit rechnen würden, dass wir in den nächsten Jahren eine große politische Bewegung haben, die sich unter dem Begriff der Hygiene zusammenfindet. Aber das
wir hatten 2 Jahre lang eine Händewaschbewegung.
Also jedenfalls bestimmte Erwartungen, die in diese Richtung gehen. Aber wenn Sie jetzt historisch zurückgehen, dann gibt es sowohl im späten 19. als auch frühen 20. Jahrhundert, als die Hygiene noch keine Selbstverständlichkeit gewesen ist, eine Bewegung, die sich auf diese Begriffe aufgesetzt hat, auch aus dem Bereich der Sozialdemokratie raus. Und man hatte dann eben sogar weitergehend, auch unter dem Begriff der Hygiene, auch rassistisch-eugenische Tendenzen, Rassenhygiene. War eine Zeit lang eine Bewegung, die diesen Hygienebegriff genutzt hat, um bestimmte politische Forderungen durchzusetzen. Also sie haben vermutlich bei allen Werten in bestimmten Situationen die Möglichkeit, sie mobilisierungskräftig zu machen. Im Moment vermute ich, wenn sie jetzt eine Hygienebewegung ausrufen würden in Deutschland in der jetzigen Zeit, bleiben sie ziemlich alleine, weil sie da im Moment nicht die richtige, den richtigen Rahmen dafür haben.
Ja,
aber es kann sein, dass sich das nochmal ändert.
Ja, also das finde ich gerade spannend. Es liegt auch schon fast nahe, aber manchmal hilft es ja auch nochmal, die Dinge auszusprechen. Werte können mobilisierungskräftig werden, wenn sie aktuell in der Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit darstellen, wenn sie quasi nur dann, wenn sie angegriffen oder im Niedergang sind, dann können sie mobilisierungskräftig sein, richtig?
Ja, zum Beispiel dann. Oder wenn sie gerade aktuell hochkommen und man bisher noch kein Gespür für diesen Wert gehabt hat, also Umweltschutz, bezog sich natürlich auf bestimmte Problemlagen. Und man kann versuchen, jetzt auch schon im 19. Jahrhundert Umweltschutzbewegungen zu identifizieren. Aber man merkt auch, wie bestimmte Werte an Popularität gewinnen, weil sie wichtig werden. Natürlich haben die auch bestimmte Problemlagen, auf die sie sich dann beziehen können. Aber es muss nicht unbedingt immer erst ein Problem sein, damit sich ein Wert ausbildet. Also vielleicht muss man so einen kleinen Einblick geben, wie wir Systemtheoretiker funktionieren. Wir haben ja schon inzwischen mitbekommen, dass wir Systemtheoretiker doch irgendwie ziemlich komische Menschen sind.
Das wird mir öfters vorgeworfen.
Das ist vermutlich auch so. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, wie sich Systemtheoretiker zu Bewegungen äußern, dann suchen die alle sowas wie ein Letztelement. Also worauf kann man ein soziales System wie Bewegung letztlich zurückführen? Was ist das eine zentrale Element? Und da gibt es konkurrierende Vorschläge. Also Niklas Luhmann hat an der Stelle nicht von Werten gesprochen, sondern hat gesagt, für mich ist das zentrale Merkmal von Bewegung Protest. Protest gegen etwas, die Adressierung von jemand anders. Oder es gibt andere Systemtheoretiker, die sagen, Angstkommunikation ist das zentrale Element. Sehr stark geprägt in den 80er Jahren durch Tschernobyl, AKW-Bewegung, wo gesagt worden ist, die Angst vor irgendetwas hält eine Bewegung zusammen. Oder es gibt andere, die gesagt haben, naja, ist das nicht vielleicht die Mobilisierung an sich, die das letzte Element ist? Das hat alles aus meiner Sicht richtige Elemente, aber ich glaube, gerade wenn man mit einem breiteren Bewegungsbegriff arbeiten möchte, der nicht nur politische Bewegung erfasst, sondern auch religiöse Bewegung, dann ist Wert das, was das zentrale Merkmal, das letzte Element von Bewegung letztlich darstellt.
Um diesen Begriff des Letztelements nochmal genauer zu verstehen, können wir den noch ins Verhältnis setzen, zum Beispiel zu Organisation und Familie. Was ist das Letztelement der Familie?
Also für Organisation ist es relativ einfach, weil da der große Meister mal gesagt hat, was Sache ist. Organisationen reproduzieren sich über Entscheidungen, bestehen aus Entscheidungen, die sie selbst angefertigt haben. Also für Organisation ist es Entscheidungskommunikation. Mhm. Für Familie würde ich erstmal sagen, dass das letzte Element Intimkommunikation ist. Also die Bereitschaft, auch über alle anderen Rollen Auskunft zu geben. Das ist das zentrale Element, was Familien kennzeichnet, was nicht permanent stattfindet. Also häufig unterhält man sich auch über was ganz anderes oder schreit sich gegenseitig an. Aber das besondere Merkmal von Familien ist eben eine personenbezogene Kommunikation, die es extrem schwer macht, auf Nachfragen, wie etwas gewesen ist, zu sagen, das geht dich nichts an. Mhm. Also die Wahrnehmung als Person, die Bedeutung von Person, von personenbezogener Erwartung ist das zentrale Element von Familien. Dementsprechend würde man das letzte Element eben im Bereich der Intimkommunikation versuchen zu suchen.
Deswegen ist es irritierend, wenn man innerhalb einer Familie das Letztelement abstreitet, wenn man tatsächlich sagt, das geht dir nichts an.
Ja, genau. Also wenn Sie Krisen in Liebesbeziehungen oder in Familien produzieren wollen, dann ist das genau das Instrument, mit dem man das macht. Also wenn man sagt, ich bin doch hier jetzt letztlich nur als Sexualpartner, ich möchte nicht, dass du mich danach fragst, wie es in der Arbeit gewesen ist oder wie es mir geht, das geht dich nicht an, ist das in der Regel eine Krise im sozialen System, weil es eben nicht den Verhaltenserwartungen entspricht, die man normalerweise in Liebesbeziehungen oder in Kleinfamilien voraussetzen würde. Mhm. Und genauso würde man das eben auch für Bewegungen sagen, auch in Bewegung findet natürlich auch anderes statt. Auch da gibt es irgendwelche Formen von personenbezogener Erwartungsbildung. Auch da gibt es so ganz spärliche Rollen, die sich ausbilden können. Aber das, worauf man sich nachher am Ende komplett beziehen kann, ist eben ein gemeinsamer Wert, den man für so wichtig erachtet, dass man sich dafür engagieren möchte. Das ist das, was Bewegung zusammenhält, ausmacht.
Ich habe zwei Bewegungen gerade im Kopf, die man, ich sag mal, nach Alltagsverständnis als Bewegung sehen würde, wo ich jetzt gerne bei Ihnen testen würde, ob Sie die auch als Bewegung betrachten, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob Sie den Wertbegriff in dieser Form erfüllen. Die eine ist ziemlich bekannt, das ist, es ist QAnon oder Kanon, die Bewegung rund um die, ja, rechtspopulistische Verschwörungsszene der USA, die sich mit mir sehr diffus darstellt, aber dennoch viele andere Checkboxen für Bewegungen erfüllt und auch in irgendeiner Art als Bewegung wahrgenommen wird. Ich meine, wenig andere Bewegungen haben schon mal ein Kapitol gestürmt. Und was ist der Wert dieser Bewegung? Eigentlich ist es nämlich hier Protest, oder? Also ist Protest der Wert?
Also ich würde sagen, dass sich der Protest bei dieser Bewegung
vorne angefangen, sorry, also Sie stimmen erstmal zu, es ist eine Bewegung, oder?
Ja, das ist auf alle Fälle eine Bewegung. Und wenn man jetzt erstmal nach abstrakteren Wertformulierungen von denen suchen würde, dann ist das sowas wie Selbstbestimmung, sowas wie Freiheit, also Werte, die auf dieser Ebene liegen. Und die übersetzt sich dann, und das ist ganz typisch für Bewegung oder kann sich für Bewegung, halt in bestimmtes Protestverhalten übersetzen. Und das kann man dann eben bei so einer Stürmung eines Regierungs- oder Parlamentsgebäudes, kann man das eben beobachten. Da geht es dann um bestimmte Forderungen nach Selbstbestimmung und nach Freiheit gegen bestimmte Gesetze, die das gerichtet ist. Also QAnon ist jetzt sicherlich nicht eine Bewegung, die durch besondere, klare Orientierung an einem Wert deutlich wird. Aber auf alle Fälle ist es eine Bewegung, die gerade über die Protestmöglichkeiten dann versucht, gegen bestimmte liberale Vorstellungen vorzugehen.
Ja, ich finde interessant, dass Sie gerade erst den Begriff von Freiheit nach oben gezogen haben, denn ich würde es einen individuellen Wert nennen, während zumindest meiner Beobachtung nach diese Bewegung davon gekennzeichnet ist, dass sie sich eigentlich darüber eint, gegen etwas zu sein. Ich weiß nicht, ob wir da einfach verschiedene Wahrnehmungen dieser Bewegung haben. Also ich habe die andere Reihenfolge halt, ne? Also, dass die Gegnerschaft ist wichtiger, ist der größere Wert als das, wofür man ist.
Ja, also es gibt Bewegungen, wo die Gegnerschaft zentral wird, um überhaupt sowas wie die Identität auszubilden. Und das ist bei QAnon sicherlich der Fall, dass die Ausrichtung an bestimmten Protesten sehr identitätsstiftend ist. Also diese ganzen antisemitischen Verschwörungstheorien, die da betrieben werden, spielen sicherlich eine ganz wichtige Rolle. Auf der anderen Seite sind solche Vorstellungen wie Freiheit, also das sind ja keine rein individuellen Vorstellungen, sondern das ist ein politisches Programm, wo sich eben über die letzten 400-500 Jahre ganz unterschiedliche politische Bewegungen drunter gefasst haben. Also der ganze Liberalismus ist, bevor er dann halt Teil von Verfassung und Gesetzen geworden ist, ja sehr stark auch durch bestimmte Bewegungen getragen worden. Und man kann QAnon letztlich als einen Versuch begreifen, mit Verweis auf bestimmte Freiheitsvorstellungen diesen Wert zu reaktivieren, weil sie eben die These vertreten, dass der Staat, gegen den sie sind, nicht in der Lage sind, diese Freiheitsvorstellungen, die sie für wichtig erhalten, entsprechend auch umzusetzen. Mhm.
Dann habe ich eine andere Form von Bewegung, nämlich Bewegungen, die das Kernziel haben, dass Personen des öffentlichen Lebens sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Das ist gerade mit Social-Media-Formaten kommt das oft das vor. Das ist einfach, also man spricht mittlerweile eigentlich schlicht von Hatern gerne mal, die sich einfach nur darauf geeint haben, dass Personen nicht mehr in Erscheinung treten sollen. 2022 war der prominenteste Fall dafür, der sogenannte Drachenlord. Das ist ein YouTube-Streamer, der über Jahre erst in der Medienwelt Bekanntschaft gemacht hat, aber dann gab es auch noch Gerichtsurteile, die bekannt wurden. Und hier war meiner Beobachtung nach zumindest interessant, dass jemand, der einfach nur Videoinhalte produziert, eine Gruppe an Menschen geeint hat, die sich nicht kannten, die aber nur als, also die als Einigung eigentlich nur den Hass auf eine Person hatten. Funktioniert Hass als Wert?
Nein, also Hass funktioniert nicht als Wert, aber wenn man sich dieses Phänomen des Drachenlords anschaut, das ist aus meiner Sicht eine moderne Variante des Pogroms. Also man identifiziert bestimmte einzelne Personen, die man für irgendetwas verantwortlich macht. Und natürlich hat das eine mobilisierende Kraft, aber die mobilisierende Kraft ist nicht zwangsläufig durch eine Ideologie oder durch ein Wertegerüst getragen, sondern es kann auch alleine aufgrund von Antipathien heraus entstehen. Also ich würde da an der Stelle nicht den Bewegungsbegriff hier rausrücken, sondern ich vergleiche das eher so mit, also wenn Sie sich jetzt Afrika anschauen, da gibt es auch dann bestimmte pogromartige Vorgehensweisen gegen ungewünschte Personen in der Community, Albinos, also Personen, die aufgrund von einem Gendefekt weiße Haut haben, die dann teilweise von einem Mob hingerichtet werden. Das ist jetzt auf einer vergleichsweise harmloseren Variante das, was bei diesem Drachenlord stattfindet. Das ist letztlich so Vorstufen von Pogromen, die relativ schnell dann auch ausarten können, weil solche Massen oder solche Mobs natürlich dann auch eine Eigendynamik entwickeln können. Aber ich sehe da noch nicht die Ausbildung einer Bewegung, weil es eben nicht diesen gemeinsam einenden Wert in dem Fall gibt.
Ich finde diese Abgrenzung interessant, denn an anderer Stelle führen sie gerne Ultras, also die Fanbewegung von Fußballvereinen, als Bewegungen an. Und ja, identifizieren sich natürlich erstmal als Wert über ihren Verein, aber dennoch ist die Abgrenzung und durchaus auch der, also ich glaube, die bei den meisten, nein, muss ich mich sehr kurz bremsen. Die Abgrenzung gegen andere Vereine ist da wichtig, aber dennoch bleibt der eigene Verein ja die Identifikation. Aber der Verein ist, ein Verein ist auch kein Wert. Also,
ja, da müssen Sie mal mit den Ultras sprechen.
Na, ich meine, ein Verein ist nicht abstrakt. Es ist ja ziemlich greifbar, um was es geht.
Naja, aber in dem Moment, wo Sie sagen, dass die Identifikation mit einem Fußballverein das Wichtigste im Leben ist und das ganze Leben darauf ausgerichtet ist, für diesen Verein einzustehen, dann haben Sie an der Stelle schon das Kriterium eines Wertes erfüllt. Also das unterscheidet sich nicht groß von religiösen Bewegungen. Ob Sie jetzt Arminia Bielefeld, den FC Bayern München oder Gott anbeten oder alle anbeten, das macht erstmal von der Mobilisierungswirkung keinen großen Unterschied. Also man sieht ein hohes Maß an Ähnlichkeit in der Art und Weise, wie diese Bewegungen funktionieren. Sie orientieren sich an einem übergeordneten Wert.
Okay. Wir haben jetzt einen neuen Aspekt von Werten für Bewegungen identifiziert. So abstrakt, dass es nicht nur handlungsorientierend ist, aber anbetungswürdig.
Handlungsmobilisierend, genau. Ja. Es sagt nicht konkret, was es bedeutet. Also auch bei den, also natürlich gibt es bei den Ultras bestimmte Übersetzungsformen, wo gesagt wird, wenn du wirklich für einen Verein einstehst, dann bedeutet es, dass du bei jedem Spiel mit dabei bist. Also es gibt so Formen, wo dieser Wert konkretisiert wird. Genauso wie es auch bei Religionen Möglichkeiten gibt. Also du musst jedes Mal zur Messe gehen. Also es gibt natürlich schon Übersetzungen auch in konkrete Handlungsformen. Aber erstmal bedeutet der Bewegungscharakter, dass einem Wert eine extrem hohe Bedeutung zugemessen wird, ohne dass sofort mitgesagt wird, was es konkret bedeutet. Sondern diese Übersetzung muss erst stattfinden.
Okay, ich glaube, jetzt haben wir, was Werte für Bewegung macht, schon sehr gut umrissen. Jetzt dreht sich noch die Frage auf, wenn Sie sagen, Werte sind das Letztelement von Bewegung, welche Rolle haben Werte in anderen sozialen Systemen? Wir waren eben bei Familienorganisationen, da sind die doch genauso vorhanden, wenn auch wahrscheinlich nicht in dieser extremen Bedeutung.
Genau, also man würde ja erstmal empirisch feststellen, dass Organisationen einen starken Hang haben, auch Werte zu zelebrieren. Also wenn Sie so ein klassisches Leitbild einer Organisation nehmen, dann merken sie die Notwendigkeit, dass Organisationen auf ihrer Schauseite sich zu Werten bekennen. Und natürlich spielen diese Werte dann auch intern in der Organisation als Orientierungspunkt irgendwie eine Rolle. Aber es wäre, glaube ich, eine naive Vorstellung davon auszugehen, dass Organisationen über Werte strukturiert werden. Die tun teilweise so, als wenn es so ist, aber nachher am Ende sind es klare Kriterien von richtigem oder falschem Verhalten, die über Mitgliedschaftsbedingungen durchgesetzt werden, die für Organisationen zentral sind. Also es sind Entscheidungen, die letztlich die Orientierungskraft von Organisationen bieten. Und Bewegungen sind aber viel stärker letztlich durch Werte zusammengehalten, wenn man sie mit Organisationen vergleicht. Und das Gleiche gilt für Familien. Also auch in Familien legen gerade Eltern viel Wert darauf, zu signalisieren, dass es bestimmte Werte gibt, die extrem wichtig sind. Also vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, wie es vor 50 oder 100 Jahren gewesen ist. Aber natürlich gibt es auch in Familien immer wieder Wertformulierungen, die abgegeben werden. Gastfreundschaft ist so ein Beispiel oder bestimmte Höflichkeitsnormen, die an Kinder adressiert werden. Aber auch da kann man feststellen, dass sie eine vergleichsweise unbedeutende Wirkung innerhalb von Familien haben. Also es ist eher so eine abstrakte Begründungsformel für bestimmte Verhaltensnormen, die angelegt werden, die ab und zu in Verzweiflung abgegeben wird, wo man versucht zu begründen, weswegen ein Kind sich zu verabschieden hat, wenn der Gast die Wohnung verlässt. Aber es wäre, glaube ich, eine Fehlbeschreibung von Familien, wenn man so tun würde, als wenn sie primär durch bestimmte Werte zusammengehalten werden, sondern die werden letztlich über Intimkommunikation, über personenbezogene Erwartungen zusammengehalten.
Das liegt doch auch am Problem, dass sowohl Familien als auch Organisationen nicht diesen Kunstgriff schaffen können, die anscheinend Bewegung haben, Werte also zueinander priorisieren zu können, oder? Also Bewegungen können ja hemmungslos sagen, nein, Frieden ist das Wichtigste, Umweltschutz ist das Wichtigste. Familien können ja zum Beispiel nicht Ehrlichkeit über Höflichkeit priorisieren, zum Beispiel.
Ja. Genau, also es gibt einfach extrem widersprüchliche Anforderungen bei Wertformulierungen. Sobald es konkret wird, muss man halt irgendwie versuchen, damit zurechtzukommen. Und dann wird halt opportunistisch gewählt. Dann wird halt ab und zu sagt man halt, was Sache ist und ist ehrlich. Und das nächste Mal ist man dann taktvoll und verschweigt es. Also man merkt, wie dann in der konkreten Ausgestaltung man versucht, sich da irgendwie durchzulavieren. Und bei Organisationen ist es genauso. Also wenn man sich die Leitbilder von Organisationen anschaut, dann ist das so eine wilde Aneinanderreihung von allen möglichen Werten, von denen immer so getan wird, als wenn sie nicht im Widerspruch zueinander stehen. Aber sobald es denn darum geht, konkrete Entscheidungen der Organisation sich anzuschauen, dann merkt man, dass man entweder den einen oder den anderen Wert nehmen könnte. Und Organisationen wissen das. Und deswegen findet in der Regel eben keine Hierarchisierung von Werten innerhalb von Leitbildern von Organisationen statt. Und bei Bewegungen, genauso wie Sie es gesagt haben, ist es eben so, dass ein Wert als besonders wichtig herausgestellt wird und dann eben alles andere, was es ansonsten auch noch gibt, diesem Wert dann untergeordnet wird.
Herr Kühl, ich habe in früheren Folgen gerne schon mal damit abgeschlossen, Sie zu fragen, können wir da eine Managementregel draus machen? Ich bin mir ziemlich sicher, hier kann man keine draus machen. Deswegen frage ich mal abstrakter. Herr Kühl, was fange ich jetzt damit an?
Das ist ja immer die Frage, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Und wenn man jetzt die Perspektive von Bewegungsinsassen nimmt, dann ist das sicherlich eine unmittelbare, konkrete Frage, die man sich stellt, wie man diese Werte in Bewegung gesetzt bekommt. Also wie kriegt man diese Werte so wichtig gemacht, dass sie Mobilisierungskraft entwickeln können? Und dann kann man sich halt überlegen, ob man das eben mit einem Protestmotiv verbindet, ob man, so wie Sie das angedeutet haben, ob man das priorisieren kann und sagen kann, Frieden ist wichtiger als Freiheit oder Gleichheit ist wichtiger als Hygiene. Also man kann versuchen, das über Priorisierung zu machen oder man kann überlegen, ob man einen Wert moralisieren kann, also ob man das mit Kriterien von Achtung verbinden kann und sagen kann, wenn dir das nicht genauso wichtig ist wie mir, dann bist du kein guter Mensch, dann bist du mein Gegner oder mein Feind. Also das sind alles Möglichkeiten, mit denen man sich anschauen kann, wie Bewegungen selbst agieren. Das heißt, man könnte jetzt überlegen, das wäre noch ein größerer Schritt, aber dass man das für Selbstanalysen von Bewegung nutzen kann. Für Personen, die eher aus so einem Organisationskontext kommen, ist das Spannende an Bewegung, dass die ja vieles von dem vertreten, was Organisationen gerne machen möchten. Also wenn Sie sich anschauen, dass Organisationen darum ringen, ein Wertegerüst zu etablieren, was Sinnhaftigkeit, Purpose vermittelt, dann findet man das fast in Idealform in Bewegung. Und für diejenigen, die sich für Organisationen primär interessieren und nur sekundär für Bewegung, ist die Wertorientierung von Bewegung deswegen eben interessant, weil man bei Bewegung eben erkennen kann, welche Probleme es mit sich bringt, wenn man sich nur an Werten oder primär nur an Werten orientiert. Nämlich zum Beispiel die Frage, was es denn konkret bedeutet. Was bedeutet denn zum Beispiel New Work oder was bedeutet sowas wie Augenhöhe oder sowas wie Partizipation konkret? Das damit kämpfen Bewegung, weil sie eben keine Möglichkeit der Konkretisierung haben. Und in Organisationen gibt es dann halt die Möglichkeit, es runterzubrechen in sehr, sehr konkrete Handlungsprogramme, die dann aber immer die Frage stellen, ob diese Handlungsprogramme denn mit diesem Wert noch zusammenhängen oder ob sie was anderes sind. Also ich glaube, dass man eben mit dieser Bestimmung von Bewegung über Werte sowohl was lernen kann über Bewegung als auch über Organisationen.
Sagte uns Stefan Kühl. Ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Mein Name ist Andreas Herrenwille und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche.